Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isionen kreuz und quer durch Korea, unter anderem über das bevorstehende Comeback-Konzert der Boygroup BTS. Sie hören außerdem den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Laut US-Präsident Trump sollten andere Länder selbst Verantwortung für Sicherheit in der Straße von Hormuz übernehmen. Südkorea erhöht Ölkrisenwarnung auf Stufe 2. US-Geheimdienstbericht sieht Bedrohung durch Ausbau von Nordkoreas Waffenprogrammen. US-Präsident Donald Trump will Länder, die auf den Energiehandel durch die Straße von Hormuz angewiesen sind, selber Verantwortung für die dortige Sicherheit übernehmen lassen. Das schrieb er Mittwoch auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. Er frage sich, was passieren würde, wenn man den Rest des iranischen Terrorstaates fertig machen und die Länder, die sie nutzen, für die sogenannte Straße verantwortlich sein lassen würde. Dann würden sich einige reaktionsschwache Verbündete der USA rühren, und zwar schnell, schrieb er. Trump versucht offenbar, die Verbündeten stärker unter Druck zu setzen. Die Forderung der USA, gegenüber ihren Verbündeten zur Eskortierung von Handelsschiffen Kriegsschiffe in die Straße von Hormuz zu entsenden, war auf Widerstand von europäischen Verbündeten gestoßen. Ein Großteil der Öllieferungen durch die Straße von Hormuz geht nach Asien, darunter nach Südkorea, China und Japan sowie nach Europa. Die USA importieren hingegen nur wenig Öl aus dem Nahen Osten. Trump hat am Vortag mitgeteilt, dass die meisten NATO-Verbündeten die USA benachrichtigt hätten, dass sie sich nicht an der Militäroperation gegen den Iran beteiligen wollen. Er hatte dazu gesagt, dass die USA die Hilfe von niemandem bräuchten. Die Regierung hat am Mittwoch die Krisenwarnung wegen möglicher Versorgungsengpässe bei Rohöl von Stufe 1 auf Stufe 2 erhöht. Seit 15 Uhr am Mittwoch gilt die zweitniedrigste Warnstufe Vorsicht des 4-stufigen Warnsystems für Ressourcensicherheit. Dies wurde damit begründet, dass die Krise nicht mehr nur befürchtet werde, sondern Instabilität bei der Versorgung bereits spürbar sei. Der letzte Öltanker, der die Straße von Hormuz noch vor deren Blockade passierte, wird am Freitag in Südkorea erwartet. Ab nächster Woche wird mit keiner weiteren Ankunft eines Öltankers aus dem Nahen Osten gerechnet. Südkorea konnte sich zwar 24 Millionen Barrel Öl aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sichern, wie dieses Öl nach Südkorea befördert werden kann, muss aber noch geklärt werden. Die Regierung will nach Möglichkeit Rohöl kaufen, das Ölförderstaaten oder ausländische Ölgesellschaften in Südkorea lagern. Um die Nachfrage nach Öl zu senken, wird die Einführung eines rotierenden Fahrverbots überprüft. Würde die Maßnahme landesweit greifen und auch Privatfahrzeuge betreffen, wäre dies das erste Mal seit 35 Jahren. Die südkoreanische Regierung erwägt die Wiederaufnahme des Imports von russischem Rohöl. Das Handels- und Industrieministerium teilt am Mittwoch mit, dass es angesichts der Lockerung der Russland-Sanktionen durch die USA gemeinsam mit Unternehmen die Möglichkeit von Importen von russischem Rohöl und Nafta auslote. Etwa 70% der Rohölimporte Südkoreas passieren die Straße von Hormuz. Südkorea hatte zuletzt im April 2022 russisches Öl eingeführt. Nordkorea weitet nach Einschätzung der US-Geheimdienste seine strategischen Waffenprogramme weiterhin aus. Dies stelle eine ernsthafte Bedrohung für Südkorea, die USA und Japan dar. Dies erklärte das Büro des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste der USA in seiner am Mittwoch verteilten jährlichen Einschätzung zu den Bedrohungen 2026. Die Massenvernichtungswaffen Pjöngjangs, seine konventionellen militärischen Fähigkeiten, seine illegalen Cyberaktivitäten und seine gezeigte Bereitschaft, asymmetrische Fähigkeiten für Angriffe auf Südkorea und die USA einzusetzen, stellten eine erhebliche Bedrohung für die USA und ihre Verbündeten dar, insbesondere für Südkorea und Japan, heißt es in dem Bericht. Auch heißt es, dass Nordkorea aus seiner Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine Vorteile ziehe. Denn die nordkoreanischen Streitkräfte hätten wertvolle Kampferfahrung in der Kriegsführung des 21. Jahrhunderts gesammelt. Jedoch wird in dem Bericht auch die Einschätzung vertreten, dass Nordkorea weiterhin von den USA und seinen Verbündeten abgeschreckt bleiben dürfte. Die gemeinsame Übung der Streitkräfte Südkoreas und der USA Freedom Shield ist am Donnerstag zu Ende gegangen. Es handelt sich um eine jährliche Stabsrahmenübung zur Verteidigung der koreanischen Halbinsel im Krisenfall. Für die am 9. März begonnene Übung wurde nach Angaben des Vereinigten Generalstabs Südkoreas und des gemeinsamen Kommandos bei der Streitkräfte ein Szenario berücksichtigt, wie es sich in jüngsten Kriegen zeigte. Außerdem wurde überprüft, ob die Bedingungen für den Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten an Südkorea erfüllt sind. Während der diesjährigen Freedom Shield Übung gab es insgesamt 22 Feldübungen. Das war weniger als die Hälfte der 51 Einheiten bei der vorangegangenen Übung im letzten Jahr. Nordkorea reagierte auch in diesem Jahr auf die Freedom Shield Übung mit einem Säbelrasseln. Einen Tag nach deren Beginn übte Kim Yo-jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong-un, in einer Stellungnahme scharfe Kritik. Der Handel zwischen Nordkorea und China ist in den ersten Monaten dieses Jahres auf ein 9-Jahres-Hoch gestiegen. Nach Angaben der chinesischen Zollverwaltung belief sich das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern im Januar und Februar auf 2,94 Milliarden Yuan oder etwa 635,1 Milliarden südkoreanische Won. Das ist ein Plus von 19,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum und der höchste Stand in einem Januar oder Februar seit 2017. Die chinesischen Exporte nach Nordkorea wuchsen um 16,2% auf 499,9 Milliarden Won. Die nordkoreanischen Ausfuhren ins Nachbarland stiegen um 34,1% auf 135,1 Milliarden Won. In den Beziehungen zwischen beiden Ländern war es aufgrund der Annäherung zwischen Pjöngjang und Moskau zu einer Entfremdung gekommen. Nachdem Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im vergangenen September an den Feierlichkeiten zum Siegestag in China teilnahm, gibt es jedoch Anzeichen für eine Entspannung des Verhältnisses. Komponistin Chin Un-suk ist Gewinnerin des BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award in der Kategorie Musik und Oper. Die BBVA-Stiftung begründete am Mittwoch die Auszeichnung der Komponistin mit ihren Beiträgen auf dem Gebiet der Musikschaffung durch die Entwicklung einer originellen und unvergleichlichen musikalischen Sprache und Technik. Chin ist die erste Preisträgerin aus Südkorea und erhält ein Preisgeld von 400.000 Euro. Die Preisverleihung findet am 18. Juni in der spanischen Stadt Bilbao statt. Chin ist seit 2022 die künstlerische Leiterin des Tungyong Internationalen Musikfestivals in Südkorea und des Weiwing Internationalen Musikfestivals im taiwanesischen Kaohsiung. Der Minister für Kultur, Sport und Tourismus wird künftig an Kabinettssitzungen zu internationalen Wirtschaftsangelegenheiten teilnehmen. Vizepremierminister und Finanzminister Koh Yong-chol teilte am Mittwoch mit, dass mit der Entscheidung der hohe Stellenwert von K-Culture oder koreanischer Kultur berücksichtigt worden sei. K-Culture und damit zusammenhängende Bereiche würden zu einem immer wichtiger werdenden Wirtschaftsfaktor. Kultur, Tourismus und Content-Industrie seien mittlerweile Schlüsselelemente der Außenwirtschaft, sagte er. Samsung Electronics wird HBM4-Chips für KI-Beschleuniger der nächsten Generation des US-Unternehmens Advanced Micro Devices AMD liefern. Dem koreanischen Halbleiterhersteller gelangen im Februar als erstem Unternehmen die Massenproduktion und die Auslieferung von HBM4. Damit handelt es sich um die sechste Generation von Speichern mit hoher Bandbreite. Samsung Electronics unterzeichnet am Mittwoch in Pyeongtaek mit AMD eine Absichtserklärung für eine engere Kooperation auf den Gebieten KI-Speicher der nächsten Generation und Computing-Technologie. Samsung gab seine Auswahl als bevorzugter Lieferant von HBM4 für KI-Beschleuniger von AMD bekannt. An der Unterzeichnungsfeier nahmen John Yong-hyun, Chef der Sparte Device Solutions von Samsung Electronics, Lisa Su, CEO von AMD und weitere Führungskräfte beider Unternehmen teil. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von Kreuz und quer durch Korea, heute mit Isuyan am Mikrofon. Das internationale Filmfestival von Busan gehört nun zur obersten Liga der Filmfestivals weltweit. Der internationale Verband der Filmproduzenten, kurz FIAPF, hat das Festival in der südkoreanischen Hafenstadt Busan erstmals in seine sogenannte A-Liste aufgenommen. Dies gab die Festivalleitung am 16. März bekannt. Damit steht das Festival nun auf einer Stufe mit den weltweit bekanntesten Veranstaltungen, etwa dem Filmfestival von Cannes, den internationalen Filmfestspielen Berlin und dem Filmfestival von Venedig. Insgesamt tragen derzeit nur 17 Festivals weltweit diesen Status. In die A-Liste werden Filmfestivals unabhängig von Genre oder Format aufgenommen. Entscheidend ist ihr tatsächlicher internationaler Einfluss. Grundlage sind Daten zur Filmauswahl, zu Branchenaktivitäten, zur Medienarbeit sowie zu Vorführungen und zum Publikum, die über einen Zeitraum von 2 Jahren ausgewertet werden. Der Produzentenverband hat sein Zertifizierungssystem zuletzt reformiert. Frühere Kategorien wie Wettbewerbs- oder Nicht-Wettbewerbsfestival wurden abgeschafft. Stattdessen zählt jetzt die Gesamtleistung eines Festivals. Festivaldirektor Chong Han-seok erklärte, die Auszeichnung zeige, dass die internationale Bedeutung des Festivals deutlich gewachsen sei. Man wolle die Rolle als globales A-Listen-Festival weiter ausbauen. Nun komme ich zu einem Überblick über die Themen des heutigen Tages. Für Aufsehen sorgt die für Ende Juni geplante Seouler Buchmesse 2026. Zum ersten Mal ist eine künstliche Intelligenz gemeinsam mit einem Menschen Autor eines Leittextes. Während einige diese Experimentierfreude begrüßen, zeigen viele Leser Skepsis. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Teil. Im zweiten Teil erfahren Sie anhand einer aktuellen Studie, dass koreanischen Verbrauchern nicht der Preis, sondern die Liefergeschwindigkeit wichtig ist. Fast jeder Zweite ist bereit, bei kostenlosem Versand mehr auszugeben. Seoul wird zur Bühne für ein globales Pop-Ereignis. Die K-Pop-Gruppe BTS feiert am kommenden Samstagabend koreanische Zeit ihr Comeback mit einem Konzert im Stadtzentrum, das 100.000 Menschen anziehen dürfte. Das Spektakel wird weltweit live übertragen und gilt schon jetzt als eines der größten Musikereignisse des Jahres. Mehr dazu im dritten Teil. Zum Abschluss hören Sie den KBS-Buchtipp mit Jan Dirks. Zunächst hören Sie etwas Musik. Wie wäre es heute mit dir mit Permission to Dance, gesungen von BTS. Die Seoul International Book Fair 2026, die vom 24. bis 28. Juni auf dem Messegelände QX in Seoul stattfindet, hat in den sozialen Medien hitzige Diskussionen ausgelöst. Anlass ist der Leittext des Jahres 2026 zum Thema Homo Duduri, die menschliche Deklaration, bei dem erstmals eine KI gemeinsam mit einem menschlichen Autor namentlich genannt wird. Der Text beginnt mit der Beobachtung, dass die Menschheit seit den ersten Menschen, die sich furchtlos dem Feuer näherten, gelernt hat, aus dem Feuer etwas zu gestalten und dass das heutige Feuer die künstliche Intelligenz ist. Entscheidend sei dabei nicht die Technologie selbst, sondern die Fragen, die man damit stelle. Der Leittext greift bewusst auf Duduri zurück, ein mythologisches Wesen aus alten koreanischen Schriften, das sich mutig dem Feuer näherte, ohne davon zu laufen. Duduri ist für ihre Furchtlosigkeit und Neugier bekannt, Eigenschaften, die den Menschen im Umgang mit neuer Technologie, insbesondere mit künstlicher Intelligenz, inspirieren sollen. So soll der Text die Menschen dazu anregen, fragend auf die künstliche Intelligenz zuzugehen. Neben dem bekannten Schriftsteller Kim Yeon-soo werden die KI-Programme Claude Sonnet 4.6 und Gemini 3 als Mitautoren genannt. Während einige Leser in den sozialen Netzwerken wie Facebook und X, ehemals Twitter, diese Wahl für die Eröffnung befürworten, äußerten sich viele überrascht und skeptisch. Die Kommentare reichten von »Das passt zum Thema« bis zu »Eine KI für einen Eröffnungstext einzusetzen ist befremdlich«. Claude Sonnet stammt von dem US-amerikanischen Startup-Unternehmen Anthropic und gilt als leistungsfähig bei der Analyse und Erstellung von Texten in verschiedenen Kontexten, etwa Verträgen oder wissenschaftlichen Artikeln. Gemini, entwickelt von Google, ist ein Modell, das auf komplexe Satzstrukturen und Schlussfolgerungen spezialisiert ist. Ein Mitglied des Organisationsteams erklärte, dass der Leittext zum 10-jährigen Jubiläum des historischen Go-Spiels zwischen Isedol und der KI AlphaGo bewusst gewählt wurde. Damals stand der Wettkampf zwischen Mensch und Maschine im Vordergrund, heute geht es um Koexistenz. Der Begriff Homo Duduri symbolisiert den fragenden Menschen, der lernt, mit KI zu leben und sie bewusst einzusetzen. Der Text wurde gemeinsam mit der KI erstellt. Kim Yeon-soo nutzte dafür 10 klassische Werke aus dem Projekt Project Gutenberg, die der KI als Lernmaterial dienten. In mehreren Wiederholungen stellte er Fragen und integrierte die Antworten der KI in die Entfassung. Die Buchmesse plant, dessen Prozess in einer limitierten Sonderpublikation transparent zu machen und somit Einblicke in die Zusammenarbeit von Mensch und KI zu geben. Rechtlich besteht derzeit keine Pflicht, den Einsatz von KI bei veröffentlichten Texten zu kennzeichnen. Auch das im Jahr 2026 in Kraft getretene KI-Grundgesetz verlangt keine Kennzeichnung bei Büchern oder Online-Veröffentlichungen. Laut dem auf KI-Recht spezialisierten Anwalt Lee Jung-hae handelt es sich dabei um eine Grauzone. Solange menschliche Autoren die Verantwortung tragen, liegt es in ihrem Ermessen, ob sie KI nutzen und dies auch entsprechend offenlegen. Ein Verleger wies darauf hin, dass technologische Entwicklungen oft schneller sind als gesetzliche oder gesellschaftliche Regelungen. Langfristig sei es wünschenswert, einheitliche Standards einzuführen, damit Leserinnen und Leser erkennen können, in welchem Umfang KI bei Recherchen oder der Textgestaltung eingesetzt wurde. Auf der Messe werden außerdem Vorträge und Ausstellungen angeboten, die sich mit den Chancen und Herausforderungen des KI-Einsatzes in der Buchbranche beschäftigen. Die Teilnehmer sollen hier die Gelegenheit bekommen, sich über ihre Perspektiven auszutauschen und praktische Beispiele kennenzulernen. Das Organisationsteam betonte, dass die Buchmesse selbst ein Forum für Diskussionen über die Rolle von KI im Verlagswesen bieten möchte. Eine aktuelle Studie des globalen Zahlungsdienstleisters Visa zeigt, dass koreanische Verbraucher beim Online-Shopping weniger auf den Preis als auf die Bequemlichkeit der Lieferung achten. Fast die Hälfte der Befragten gab an, dass sie bereit seien, bei kostenlosem Versand mehr auszugeben, während reine Preisnachlässe allein weniger entscheidend sind. Mit 77% der Verbraucher, die mindestens 2 bis 3 Mal pro Monat online einkaufen, liegt Südkorea in der Asien-Pazifik-Region an erster Stelle, was die Kaufhäufigkeit betrifft. Zum Vergleich, in Taiwan sind es 68%, in Australien 57% und in Hongkong 55%. Diese Zahlen zeigen, dass der koreanische Online-Handel besonders dynamisch und ausgereift ist. Auffällig ist, dass der Preis in Korea nicht der Hauptfaktor für Kaufentscheidungen ist, wie es in anderen Ländern der Region häufig der Fall ist. Stattdessen steht die Bequemlichkeit der Lieferung im Vordergrund. Die Untersuchung macht deutlich, dass die Liefergeschwindigkeit und der Lieferkomfort für koreanische Verbraucher wichtiger sind als der reine Preis. So gaben 54% der koreanischen Befragten an, dass kostenloser Versand ihre Ausgaben in den kommenden 6 Monaten steigern würde, während 35% eine schnelle Lieferung als ausschlaggebend nannten. Für Menschen, die täglich hochentwickelte Logistik erleben, ist also entscheidend, wie bequem und schnell sie ihre Produkte erhalten und nicht, wie hoch der Rabatt ist. Trotz der hohen Kaufhäufigkeit bleibt das Vertrauen in Zahlungsprozesse ein kritischer Faktor. Koreanische Verbraucher nutzen vielfältige Zahlungsmethoden wie Mobile Payment oder Prepaid-Karten, fühlen sich im Vergleich zum regionalen Durchschnitt aber weniger sicher. 46% der koreanischen Befragten nannten Sicherheit und Vertrauen als größte Sorge beim Bezahlen. Dies zeigt eine deutliche Diskrepanz zwischen technischer Bequemlichkeit und psychologischem Sicherheitsgefühl. Zwar können Nutzer einfach und schnell bezahlen, aber innerlich bestehen weiterhin Zweifel, ob ihre Daten und Transaktionen ausreichend geschützt sind. Beim Trend des sogenannten Agentic Commerce, bei dem KI den gesamten Einkaufsprozess steuert, vom Suchen eines Produkts bis zur Zahlung, zeigt sich ein gemischtes Bild. So würden zwar 93% KI bei der Produktsuche und der Nachverfolgung von Lieferungen nutzen, jedoch nur 38% der KI die direkte Bezahlung anvertrauen. Als Gründe gaben 66% fehlendes Vertrauen an, insbesondere hinsichtlich der Genauigkeit der Informationen 39% und der Sicherheit der Zahlungsdaten 30%. Die Studie verdeutlicht, dass koreanische Verbraucher technologische Unterstützung beim Einkaufen grundsätzlich begrüßen, die direkte Verantwortung für Geldtransaktionen jedoch lieber selbst behalten möchten. Wenn Sicherheitsstandards eingehalten werden, wären 87% bereit, Agentic Commerce zu akzeptieren. Visa schlägt Lösungen vor, um das Vertrauen der Verbraucher zu stärken. Dazu gehören die Tokenisierung von Kartendaten, die sensible Informationen verschlüsselt, sowie ein Trusted Agent Protocol, das die Authentizität von KI-Agenten überprüft und so die Sicherheit der Transaktionen erhöht. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass für koreanische Online-Käufer Lieferkomfort und Sicherheit die entscheidenden Faktoren sind. Anbieter, die beides gewährleisten, können die Konsumausgaben gezielt steigern. Trotz der hohen Technikaffinität bleibt die Bereitschaft, Risiken einzugehen, stark an die Bedingung geknüpft, dass verlässliche Sicherheitsmechanismen vorhanden sind. In Seoul steht ein außergewöhnliches Großereignis bevor. Die K-Pop-Gruppe BTS kehrt nach mehr als 3 Jahren erstmals wieder in vollständiger Besetzung auf die Bühne zurück und verwandelt dabei das historische Zentrum der südkoreanischen Hauptstadt in eine riesige Konzertarena. Das Konzert mit dem Titel The Comeback Live Arirang findet am 21. März um 20 Uhr auf dem Gwanghwamun-Platz statt, also nur einen Tag nach der Veröffentlichung des neuen Studioalbums Arirang. Es ist das erste gemeinsame Konzert der Gruppe seit Oktober 2022. Entsprechend groß ist die Erwartungshaltung nicht nur in Südkorea, sondern weltweit. Schon Tage vor dem Auftritt ist die Atmosphäre in der Innenstadt spürbar angespannt und zugleich festlich. Touristinnen und Touristen aus dem Ausland versammeln sich bereits am Veranstaltungsort, machen Fotos vor großen Werbetafeln und bereiten sich auf das Ereignis vor. Internationale Medien berichten ausführlich über das Comeback. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass mehr als 50 Millionen Menschen das Konzert verfolgen könnten. Der Streamingdienst Netflix überträgt die Show erstmals live und zwar gleichzeitig in rund 190 Ländern. Auch die Dimensionen vor Ort sind außergewöhnlich. Ursprünglich für etwa 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer geplant, wurde die Kapazität auf 22.000 erweitert. Darüber hinaus entstehen entlang der zentralen Achse der Stadt zusätzliche Stehbereiche. Vom Gwanghwamun-Platz bis in die Nähe des Rathauses, eine Strecke von rund einem Kilometer, wird der öffentliche Raum selbst zur Bühne. Dabei werden nicht nur die Größe, sondern auch die Inszenierung hervorgehoben. Der zentrale Boulevard, der an Statuen historischer Persönlichkeiten wie König Sejong dem Großen und Admiral Yi Sun-shin vorbeiführt, dient als Hauptbewegungsachse für das Publikum. Zudem gibt es Überlegungen, den Auftritt der Mitglieder symbolträchtig zu gestalten, beispielsweise mit einem Einzug vom Königspalast Gyeongbokgung entlang eines traditionellen Prozessionswegs. Eine solche Darstellung würde bewusst an königliche Rituale in der koreanischen Geschichte erinnern. Parallel dazu laufen umfangreiche Sicherheitsvorbereitungen. Die Behörden erwarten bis zu 260.000 Menschen im gesamten Veranstaltungsbereich, darunter nicht nur Konzertbesucher, sondern auch zahlreiche Fans ohne Ticket sowie internationale Gäste. Damit erreicht die Veranstaltung eine Größenordnung, wie sie zuletzt bei großen internationalen Sportereignissen in Seoul beobachtet wurde. Insgesamt sollen rund 14.700 Einsatzkräfte vor Ort sein, darunter etwa 6.500 Polizistinnen und Polizisten. Damit liegt das Aufgebot deutlich über dem Niveau vergleichbarer Großveranstaltungen in der Stadt. Ziel ist es, mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen und zu kontrollieren. Um Gedränge zu vermeiden, kommt ein sogenanntes stadionähnliches Crowd-Management zum Einsatz. Der Veranstaltungsbereich wird in klar definierte Zonen unterteilt, wobei besonders stark frequentierte Abschnitte als Kernbereiche ausgewiesen werden. Diese dürfen nur über eine begrenzte Zahl kontrollierter Zugänge betreten werden. Auch die Umgebung wird in die Sicherheitsplanung einbezogen. Gebäude rund um den Veranstaltungsort unterliegen Zugangsbeschränkungen, um unkontrollierte Menschenansammlungen zu verhindern. Die Maßnahmen zeigen, wie sehr sich das Sicherheitsdenken bei Großveranstaltungen in den vergangenen Jahren gewandelt hat. Gleichzeitig bringt eine Veranstaltung dieser Größenordnung auch Herausforderungen für den Alltag der Stadt mit sich. Im Zentrum Seouls kommt es zu Einschränkungen im Verkehr und im öffentlichen Leben. Mehrere Straßen werden gesperrt, der öffentliche Nahverkehr ist teilweise betroffen und auch der Zugang zu umliegenden Gebäuden wird eingeschränkt. Einige Beschäftigte und Geschäftsleute äußern daher Bedenken. Wer im Stadtzentrum arbeitet, muss trotz des Großereignisses seinem Alltag nachgehen. Andere fragen sich, ob sich die erwarteten Besucherströme tatsächlich positiv auf das Geschäft auswirken oder ob die Zugangsbeschränkungen und Sicherheitsmaßnahmen eher abschreckend wirken könnten. Auch die Wahl des Veranstaltungsortes wird grundsätzlich diskutiert. Dass ein derart großes Konzert mitten im dicht frequentierten Stadtzentrum stattfindet, stößt nicht bei allen auf Zustimmung. Kritiker sehen darin eine zusätzliche Belastung für Verkehr, Anwohner und öffentliche Infrastruktur. Kulturexperten hingegen sehen das Konzert als bedeutendes Signal. In einer Zeit, in der koreanische Popkultur weltweit einen Einfluss gewinnt, markiert dieses Ereignis einen weiteren Höhepunkt. Die Tatsache, dass ein internationaler Streamingdienst erstmals ein Einzelkonzert live überträgt und dabei auf BTS setzt, gilt als symbolträchtig für die globale Reichweite der Branche. Zugleich wird jedoch darauf hingewiesen, dass ein Großereignis dieser Dimension erhebliche gesellschaftliche Kosten mit sich bringen kann und dass im Vorfeld nicht ausreichend öffentliche Diskussionen stattgefunden hätten.
KBS Buchtipp. Hallo und herzlich willkommen zum KBS Buchtipp mit Jan Dirks. In dieser Sendung stellen wir Ihnen Bücher aus Korea vor, die in deutscher Sprache erschienen sind. Heute soll es hier um ein Jugendbuch gehen. Es wurde geschrieben von der Autorin Kim Ryo-ryong, gewann 2008 den Changbi Jugendliteraturpreis und erschien 2020 auf Deutsch unter dem Titel 12123. Erzählt wird die Geschichte des 17-jährigen Wan Duk. Er kommt aus schwierigen Verhältnissen. Seine Mutter, eine Migrantin aus Vietnam, von einer Agentur vermittelt, hat die Familie schon kurz nach seiner Geburt verlassen. Wan Duks Vater ist kleinwüchsig und arbeitet als Tänzer in einem Kabarett. Oft genug musste der Junge mit ansehen, wie sein Vater zum Gespött der Leute wurde. Der Einzige, der Wan Duks Vater als erwachsenen Menschen anerkennt, ist Nam Min Gu, ein junger Mann, der mit dem Vater im Kabarett arbeitet und dort bei den Gästen aufgrund seines guten Aussehens sehr beliebt ist. Entgegen seinem äußeren Erscheinungsbild leidet er jedoch an einer geistigen Behinderung, spricht sehr langsam und verhält sich wie ein Kind. Wan Duk selbst ist ein einsamer, ängstlicher Außenseiter, der sich früh vom Lernen verabschiedet hat und sich im Schatten der Welt versteckt. Sein einziger Lebensspaß besteht darin, in der örtlichen Kirche dafür zu beten, dass sein Klassenlehrer Dongju endlich stirbt. Denn diesen Lehrer, der zu allem Überfluss auch noch direkt in der Nachbarschaft wohnt, hasst er wie die Pest, und das nicht ohne Grund. Der Lehrer vertritt die Auffassung, man solle sich nur um diejenigen kümmern, bei denen noch etwas zu retten ist. Ständig quält und schikaniert er die schwachen Schüler und lässt insbesondere Wan Duk dabei nicht aus den Augen. Unter diesen schwierigen Bedingungen sucht Wan Duk, der sich schnell mal in eine Schlägerei verwickeln lässt, seinen Weg. Eines Tages erfährt er, dass sein indonesischer Mitschüler Hassan Kickboxen betreibt und kommt einmal in dessen heruntergekommenes Fitnessstudio mit. Dort entdeckt Wan Duk, nicht unbedingt zur Begeisterung seines Vaters, seine Leidenschaft für das Kickboxen und lernt auf diese Weise, seine Impulse in den Griff zu bekommen. Auch beginnt er, sich allmählich zu öffnen, so auch seiner Mitschülerin Jong Yun Ha gegenüber. Die ist Klassenbeste und auch bei anderen Jungen sehr beliebt. Nachdem es aber zu einem Mobbing-Vorfall gekommen ist, nähert sie sich Wan Duk und die beiden freunden sich an. Plötzlich begegnet der Junge sogar seiner Mutter wieder, über deren Existenz er sich vorher nie Gedanken gemacht hat. Bei all dem hat der eigentlich so verhasste Lehrer seine Finger im Spiel. Denn dessen rauer Ton täuscht. Er ist eigentlich ein guter Mensch und erkennt, was Wan Duk braucht, um aus seiner selbstgewählten Isolation herauszufinden und über sich hinauszuwachsen. Ein hoffnungsvolles, einfühlsames Buch mit eigenwilligen Figuren, das einen tiefen Einblick gibt in die Nöte junger Menschen und in die gegenwärtige südkoreanische Gesellschaft. Ryo-ryong Kim, 12123, ein Roman aus Korea. Übersetzt aus dem Koreanischen von Hyok-suk Kim und Manfred Selzer. Erschienen ist das Buch im Baobab Verlag. Es hat 208 Seiten und kostet 18 Euro. Das war der KBS Buchtipp für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks.
We Mit dem Lied One Fine Spring Day, gesungen von Kim Yuna, beenden wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis nächste Woche.
Koreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Koreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, so deutlich ich kämpfe für meinen Weg aus dem Jahr 2017, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 빨리가. 빨리가 heißt auf Deutsch so viel wie komm schon oder lass schnell gehen oder geh schnell. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Als er hört, dass seine Tochter bei einer Veranstaltung in der Provinz moderieren wird, eilt Eras Vater herbei. Doch dann taucht Tungmans Ex-Freundin Heran auf und nimmt Era ihre Moderatorenrolle weg. Era ist traurig und ihr Vater tröstet sie.
Ay, 너 쪼까 이거 하는 거 보려고 여기 온 거 아니고. 아, 그냥 같이 오니까. 아, 그냥 이거나 주려고 와본겨.
빨리 가.
아, 근데 밥은 먹어야 되는 거 아니야? 아, 그래도 아빠랑 한 두어 달 만에 보는 거인데 저녁이나 같이 먹고.
배 안 고파. 아빠 그냥 빨리 가.
그래, 그럼. 아빠 그냥 갈게.
An einer Stelle sagt Era hier zu ihrem Vater, 빨리 가, geh schon.
빨리 가.
빨리 가.
빨리 가.
Mit 빨리 가 kann man zum einen jemanden zum Aufbruch drängen, der zu spät dran ist. 늦었어, 빨리 가. Oh, 지금 나가. Wir sind spät dran, nun komm schon. Ja, ich komme. Hier noch ein Beispiel. 시간 없어, 빨리 가. Oh, 서두를게. Wir haben keine Zeit, komm schon. Ja, ich beeile mich. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
시간 없어, 빨리 가.
Oh, 서두를게.
시간 없어, 빨리 가.
Oh, 서두를게. 시간 없어, 빨리 가.
어, 서두를게.
시간 없어, 빨리 가.
어, 서두를게.
Zum anderen kann man damit in einer unangenehmen oder gefährlichen Situation sagen, dass jemand schnell gehen soll. 불편한 사람이 있어서 그래. 빨리 가. 어, 알았어. Da ist jemand, den ich nicht mag. Lass schnell gehen. Ja, in Ordnung. Hier noch ein Beispiel. 여기 오지 말라니까 빨리 가. 알았어, 갈게. Ich habe doch gesagt, du sollst nicht hierher kommen. Geh schnell. In Ordnung, ich gehe. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
여기 오지 말라니까 빨리 가.
알았어, 갈게.
여기 오지 말라니까 빨리 가.
알았어, 갈게. 여기 오지 말라니까 빨리 가.
알았어, 갈게.
여기 오지 말라니까 빨리 가.
알았어, 갈게.
Das war's von Alltags Koreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 빨리 가 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode sprechen wir unter anderem über Chunbun, den astronomischen Frühlingsbeginn, und stellen Ihnen den Kagok-Meister Lee Dong-gyu vor. Am Mikrofon ist Alexandra Lottje. Bleiben Sie dran! Morgen ist der astronomische Frühlingsbeginn, einer von zwei Tagen im Jahr, an denen Tag und Nacht genau gleich lang sind. Nun werden die Tage wieder länger, es wird wärmer und die Blumen beginnen zu blühen. Aber in Korea ist das auch die Zeit, in der es nach frühlingshaften Temperaturen plötzlich wieder kalt werden kann. Das nennt man hier Gosseumjui, was zu Deutsch so viel bedeutet wie eine Kältewelle, die neidisch auf die Blütenknospen ist. Mutter Natur will wohl damit all diejenigen, die ganz ungeduldig die Winterkleidung wegpacken, daran erinnern, dass sie sich damit besser noch ein wenig gedulden sollten. Ein buddhistischer Mönch aus der chinesischen Tang-Dynastie schrieb einst ein Gedicht, in dem die Frühlingsblüte eine wichtige Rolle spielt. Er beschreibt, wie er überall nach den ersten Frühlingsboten sucht, während diese doch längst vor seinem eigenen Haus Einzug gehalten haben. Ich suchte den ganzen Tag nach dem Frühling, aber fand keine Spur davon. Ich bin nur mit meinem Stock immer tiefer in die Wolken hineingewandert. Als ich zurückkam, sah ich einen Pflaumenbaum und entdeckte, dass der Frühling das Ende des Zweiges bereits hat erblühen lassen. Dieses Gedicht erinnert uns daran, dass wir nicht in der Ferne nach dem Glück suchen müssen, weil es sich meistens direkt vor unserer Nase befindet. Hören wir es nun in Liedform unter dem Titel Tamchun, gesungen von dem Tonga-Ensemble Soul Chiki. Diese Woche möchten wir Ihnen den Kagok-Künstler Lee Dong-gyu vorstellen. Kagok sind lyrische Lieder, die von einem Orchester begleitet werden. Im Vergleich zu Volksliedern sind Kagok langsamer und emotional zurückhaltender und es gibt beim Vortrag viele Regeln zu befolgen. Diese Lieder wurden daher meist von reichen und gebildeten Adligen genossen, die viel Zeit übrig hatten. Kagok gehören zum Genre der Jeongak, der sogenannten richtigen Musik. Lee Dong-gyu wurde in eine Familie von Jeongak-Musikern hineingeboren. Sein Ururgroßvater und Urgroßvater waren Beamte in der Joseon-Ära, die am königlichen Hof für die Musik zuständig waren. Sein Großvater war ein Komungo-Spieler, der die höfische Musik von Joseon während der japanischen Kolonialzeit am Leben hielt. Sein Vater war ursprünglich ein Pidi-Spieler, wurde aber später als Kagok-Sänger berühmt. Vor diesem Hintergrund war es selbstverständlich, dass auch Lee Dong-gyu an der Akademie für traditionelle Musik studierte. Doch seine Gesangskarriere begann relativ spät, da sein Vater früh verstorben war. Nachdem Lee Dong-gyu aus dem Wehrdienst entlassen wurde, stieß er zufällig auf Aufnahmen seines Vaters, die ihn dazu inspirierten, das musikalische Erbe seines Vaters anzutreten. Lee Dong-gyu begann, anhand der Aufnahmen seines Vaters Kagok zu studieren und arbeitete für den Rest seines Lebens als Sänger am National Gogak Center. 2002 wurde er als Praktizierender des immateriellen Kulturerbes Kagok anerkannt. Heute wollen wir Lee Dong-gyu mit dem männlichen Kagok-Lied Soyongbul Ani, zu Deutsch Ohne Feuer, hören. Das Lied zählt 5 Dinge auf, die einen Mann für den Rest seines Lebens glücklich machen könnten. Eines davon ist ein Topf, der ohne Feuer kocht, daher der Titel.
Thank you.
Korea besteht aus 70% Bergland, was den Lastentransport früher nicht einfach machte. Doch das Land hat viele Flüsse und ist vom Meer umgeben. Das Getreide, das früher als Steuern in Jeollado oder Gyeongsangdo eingesammelt wurde, wurde daher zunächst über das Meer zur Insel Gangwa-do transportiert, die sich westlich der Hauptstadt befand. Dann wurde es auf flache Boote umgeladen, die Shisonbe hießen und für die Fahrt auf flachen Flüssen geeignet waren. Mit diesen wurde das Getreide und auch viele andere Waren dann nach Hanyang gebracht, wie Seoul damals hieß. Die Besatzung dieser Boote sang bei ihrer Arbeit an Deck das Shisonbe-Nore, also das Shisonbe-Lied. Heute hören wir dieses Lied in einer für ein Orchester adaptierten Version von Kim Jong-u, begleitet vom traditionellen Orchester von KBS.
Oh!
Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.